Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klima im Kopf, dem Psychologist for Future Podcast, in dem wir uns mit Themen rund um Psychologie und Klimakrise beschäftigen. Ich bin Katrin, Psychologin.
Und ich bin Marita, Psychologin und Soziologin.
Schön, dass ihr dabei seid. Die heutige Folge könnte für diejenigen von euch spannend sein, die sich fragen, wie schaffe ich einen besseren Umgang mit schlechten Nachrichten? Dabei soll es sowohl um den Blick auf unsere persönlichen Möglichkeiten gehen, was wir beim Nachrichtenkonsum emotional und durch unsere Handlungen steuern können, und wir schauen uns an, welche Rolle Medien und Journalismus dabei spielen. Ja, Madita, ich habe das Gefühl, dass ich mich den negativen Nachrichten und Krisen gar nicht mehr wirklich entziehen kann. Gefühlt drängen die schlechten Headlines immer und überall rein, weil, ja klar, das Handy habe ich halt ständig bei mir. Und ich ertappe mich auch dabei, dass ich das durch mein eigenes Medienkonsumverhalten auch noch selber verstärke. Und das ist irgendwie ein Dilemma für mich, weil ich ja eigentlich gut informiert sein möchte, es mir damit dann aber auch ziemlich schlecht geht. Wie ist das bei dir?
Ja, Katrin, ich fühle das voll. Also bei mir ist es echt genau gleich. Vor allem, weil wir in so einer Zeit leben, wo viele Krisen auf einmal stattfinden. Und auch dadurch, dass wir uns natürlich besonders für die Klimakrise interessieren, folge ich vielen Accounts auf Instagram, die darüber berichten. Und dann gehe ich einfach mal auf die App, um, keine Ahnung, weil ich gerade eine freie Minute habe oder irgendwie meine Nachrichten von meinen Freunden checken möchte, und werde direkt berieselt von so, ja, schlechten Nachrichten. Und es interessiert mich ja aber auch. Und dann kann ich nicht wegklicken. Und so können wirklich Stunden vergehen. Und ich scrolle da durch. Und danach fühle ich mich aber nicht unbedingt besser, mich informiert zu haben, sondern eigentlich genau im Gegenteil. Ich fühle mich wie gelähmt und oft auch leicht depressiv.
Ja, okay, also das saugt dich so richtig rein. Ja, also das kenne ich auch, dieses Gefühl. Was ich aber auch kenne von mir selber und von Personen in meinem Umfeld, ist so ein bisschen das Gegenstück dazu. Nämlich, dass man sich angesichts dieser ganzen Katastrophenmeldungen eigentlich so gar nicht mehr mit Nachrichten beschäftigen möchte.
Ja, kenne ich auch von mir auf jeden Fall.
Ja, und genau das wollen wir uns heute anschauen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir uns heute zwei Phänomene genauer anschauen, nämlich zum einen das sogenannte Doomscrolling, das ist dieses sich hereinsaugen lassen in die schlechten Nachrichten, und zum anderen die Nachrichtenvermeidung. Da wollen wir uns heute mal drüber unterhalten, was ist das eigentlich jeweils, was liegt dem zugrunde, was sind die Ursachen, wie geht's den Leuten damit und natürlich, was man da machen kann. Ja, Madita, du hast dich ja mit Doomscrolling ein bisschen genauer befasst. Lass uns doch mal direkt einsteigen mit der Frage, was ist Doomscrolling?
Ja, gerne. Also, es ist ja ein englischer Begriff. Würde man das jetzt so lose übersetzen, Doom im Deutschen heißt so viel wie Untergang, Verhängnis, Verdammung. Und Scrolling, naja, das kennen wahrscheinlich die meisten. Es ist halt dieses Scrollen oder eben Durchblättern quasi von Internetseiten und sozialen Medien. Und das bedeutet der exzessive Nachrichtenkonsum, obwohl es sich negativ auf unsere Gemütslage auswirkt. Also das ist für mich auch so die Abgrenzung zu, ich weiß nicht, zu so Rabbit Holes, ne? Wenn dich ein Thema irgendwie total interessiert oder du plötzlich auf Wikipedia landest und eine Stunde lang Artikel über, keine Ahnung, Glühbirnen liest, weil du es gerade cool findest. Das ist kein Doomscrolling, weil das ja nicht unbedingt schlechte Emotionen bei dir auslöst.
Okay.
Ja, und Doomscrolling wurde erstmals erwähnt in 2018 und hat dann in Popularität gewonnen während der Covid-19-Pandemie. Aber es ist eigentlich schon viel älter. Wir haben ja vorher schon Nachrichten konsumiert. Und in den 70ern wurde das quasi schon mal beschrieben unter dem Gemeine-Welt-Syndrom. Und das war quasi der Glaube, dass die Welt gefährlicher ist, als sie eigentlich ist, aufgrund der Nachrichten im Fernsehen.
Ah, das erinnert mich jetzt an den Negativitätsbias.
Ja, macht auch Sinn, denn das ist nämlich auch eine Art und Weise, Doomscrolling zu erklären. Bias bedeutet quasi eine Abkürzung für unser Gehirn, um Situationen besser einschätzen zu können und schneller handeln zu können. Beim Negativitätsbias zum Beispiel wollen wir durch diesen Drang, ja, uns aufs Negative zu fokussieren, quasi herausfinden, was gefährlich für uns sein könnte. Und das war total sinnvoll, also evolutionär gesehen, wenn zum Beispiel unser Onkel an irgendwas gestorben ist und wir versuchen nachzuvollziehen, woran denn, und dann checken wir, okay, der hat da diese Beeren gegessen, die esse ich lieber nicht. Dahingegen ist es für uns nicht so interessant, wenn er irgendwelche Beeren gegessen hat und davon nicht gestorben ist. Für heute ist es natürlich nicht so klasse, weil auf moderne, komplexe Fragen wie, wie können wir den Klimawandel aufhalten, gibt es halt keine einfache Antwort, wo eine schnelle Detektivarbeit einem weiterhelfen kann.
Ja, total. Und wir haben ja einfach ganz, 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 ganz viele schlechte Nachrichten um uns herum, denen wir da theoretisch nachgehen könnten,
Ja.
ne? Aber grundsätzlich sagst du also, evolutionär gesehen macht das schon Sinn, dass wir aufs Negative geschaltet sind. Aber jetzt habe ich trotzdem den Eindruck, Marita, dass Menschen schon einen unterschiedlichen Umgang mit negativen Nachrichten haben, dass nicht alle gleichermaßen viel Doomscrollen. Ja, gibt es da auch individuelle oder persönlichkeitsbedingte Unterschiede?
Ja, die gibt es tatsächlich. Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass Personen mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen mehr dazu neigen zu Doomscrollen als andere. Es gibt Belege dafür, dass Personen, die sehr gewissenhaft, extrovertiert und umgänglich sowie vertrauenswürdig sind, weniger dazu neigen, Doomscrolling zu betreiben, wohingegen Personen, die sich Sachen sehr zu Herzen nehmen und ja schnell gestresst sind und vielleicht emotional generell ein bisschen vulnerabler sind, diese Personen neigen mehr dazu, zu doomscrollen. Und für die PsychologInnen unter euch ist hier das Stichwort Big Five.
Okay, also einen Zusammenhang zwischen Doomscrolling und Persönlichkeit scheint es zu geben. Jetzt wissen wir aber, dass Verhalten nicht nur von der Persönlichkeit beeinflusst wird, sondern dass da immer auch der Kontext und die Erfahrungen, die wir machen, mit reinspielen. Und das ist ja vorhin schon angeklungen, dass ich mich beim Nachrichtenkonsum ja eigentlich immer in irgendeiner ja, medialen oder digitalen Umgebung bewege. Stichwort Handy, soziale Netzwerke, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ein, glaube ich, großes Problem ist, dass man halt immer erreichbar ist. Also man hat ja das Handy immer irgendwie in der Hosentasche dabei. Und für mich ist es auch voll die Gewohnheit geworden, dass wenn ich zum Beispiel Nachrichten checke, noch direkt Insta hinterher schiebe. Und bei jedem kleinen Moment von Langeweile können wir es quasi rausnehmen. Und noch ein weiteres Problem ist, dass es quasi unendlich ist, ne? Also ich habe vorhin gesagt, Doomscrolling, wie das Blättern von Internetseiten stimmt eigentlich nicht, weil beim Blättern erreicht man ein Ende und auf Instagram
Ja,
nicht.
stimmt.
Ja, und die Sache ist auch, dass wir mittlerweile auch dadurch eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne quasi entwickelt haben. Also es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass es uns mittlerweile schwerer fällt, bei der Sache zu bleiben. Und ich würde es auch so verbinden, weil zum Beispiel TikTok sind auch nur 60-Sekunden-Videos, Insta auch nur 90-Sekunden-Videos. Also quasi das ganze Konstrukt verleitet einen schon darauf hin, dass man ja so viel wie möglich, so schnell wie möglich konsumiert. Und Nachrichtenmedien haben sich daran auch angepasst. Also zum Beispiel wählen viele Medien extra eine Überschrift, die einem schon die Klicks generiert und dadurch mehr Geld einbringt.
Verstehe. Also die Medien haben diese Logik sehr gut verstanden, worauf wir psychologisch anspringen. Wie geht's denn Leuten damit, die doomscrollen?
Ja, die Folgen sind leider echt schlimm. Also, aber es hat so eine ellenlange Liste an, ja, an schlechten Konsequenzen, mental, neurologisch, physisch. Es erhöht Stress und Grübeleien und Schlaflosigkeit und hat Verbindungen zu sozialen Mediensucht und ja, negative Gemütszustände. Zwar ist die Kausalität ungeklärt, aber trotzdem die Verbindung besteht dennoch. Und oft ist auch der einzige Handelspunkt, den man in dem Moment irgendwie sieht, oh, das muss ich aber teilen, das müssen ja andere Leute auch wissen, ne? Und dann hat man aber plötzlich so eine Lehrerposition. Also, ja, wie, du wusstest nicht, dass Fleisch total schädlich ist und du hast es gestern gegessen, wie kannst du denn nur? Also, weißt du, dass man so eine richtig blöde Rolle einnimmt und dann ist es ja aber auch kein guter Antrieb für andere Leute, irgendwas zu ändern, weil man sich direkt so, ja, gelehrt fühlt. Ja, da bist du kein guter Gesprächspartner.
Ja, das kann man sich leider gut vorstellen, dass so ein Ungleichgewicht dann eher noch zu einer Entfremdung führt. Schade eigentlich, ne, weil so ein Gespräch könnte ja eigentlich auch entlasten. Also miteinander reden gar nicht so leicht. Matita, was machst du denn, wenn du dich beim Doomscrolling erwischst?
Ja, ich muss sagen, echt nach so einer Nacht, wenn ich wirklich mal wieder 3 Stunden später ins Bett gegangen bin, um hier zu schauen, wie gut oder schlecht das 1,5 Grad Ziel eingehalten wird, dann denke ich mir so am nächsten Morgen, nee, jetzt mal gar nichts mehr. Und dann kommen da echt mehrere Tage hinterher, wo ich quasi mein Handy gar nicht mehr anfassen will.
Das heißt, du kippst so ein bisschen ins andere Extrem, dass du vom kompletten Nachrichten-Suchtverhalten in so ein Vermeidungsverhalten reinrutscht.
Ja, genau. Und deswegen freue ich mich, dass du mir vielleicht erklären kannst, was ich dagegen machen kann, weil das war ja dein Thema, Katrin.
Genau, ich habe mich mit dem Thema Nachrichtenvermeidung ein bisschen befasst. Ja, vielleicht zuerst mal die Frage, was ist das überhaupt? Worüber sprechen wir? Da geht es darum, dass ich aktiv Informationen ignorierte oder nicht konsumierte, die theoretisch verfügbar wären. Also es geht jetzt nicht darum, dass Menschen nicht dazukommen, Informationen, Nachrichten zu rezipieren aufgrund der Umstände, zum Beispiel weil sie keine Zeit haben oder weil sie unterwegs sind und deswegen nicht irgendwie aufs Handy gucken oder Nachrichten anschauen können. Man kann dann auch noch mal unterscheiden zwischen so einer teilweisen und einer kompletten Vermeidung. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, nee, ganz bestimmte Themen sind es, mit denen ich mich nicht mehr auseinandersetzen möchte. Zum Beispiel das Thema Klimakatastrophe, weil ich einfach weiß, puh, das nimmt mich so richtig mit. Das blende ich aus. Es gibt aber vielleicht viele andere Themen, zu denen ich mich sehr wohl noch ausführlich informierte.
Wie lässt sich's denn erklären? Also warum kommen wir dann zu dem Schluss jetzt gar nicht mehr?
Ja, du hast ja vorhin anhand von deinem eigenen Beispiel schon so ein bisschen beschrieben, was da zusammenkommen kann, nämlich dass Menschen sich einfach oft emotional und auch kognitiv überfordert fühlen. Ne, das kann einfach sowas sein wie, puh, das deprimiert mich so heftig oder es macht mich wütend. Also beim Thema Klima merke ich da einfach wirklich, wie mich das aufwühlt, diese Diskrepanz zu sehen zwischen dem, was da auf uns zukommt und dem wenigen oder dem viel zu langsamen, was dagegen getan wird. Und das sind negative Emotionen, denen ich mich da vielleicht einfach nicht mehr aussetzen möchte. Genau, ich habe auch gesagt, kognitiv, ne, es kann auch sein, dass Menschen sich überfordert fühlen von Nachrichten oder dass sie das Gefühl haben, ja gut, ich muss da jetzt nicht hinterher sein, das Wichtigste werde ich schon anders mitbekommen.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass manche Personen sagen, hey, das ist einfach voll der Bullshit. Also die Nachrichten, die sagen ja eh nur Schwachsinn und darauf kann ich mich nicht verlassen.
Absolut. Und das lässt sich tatsächlich auch durch Studien belegen, dass es da diese politische Einstellungskomponente auch noch gibt, nämlich dass Menschen deswegen Nachrichten vermeiden, weil sie ihnen schlichtweg nicht mehr vertrauen, weil sie das Gefühl haben, diese Medien, die Nachrichtenplattformen, die sind voreingenommen, die repräsentieren meine Meinung nicht. Also ein generelles Misstrauen gegenüber Journalismus und Medieninstitutionen.
Ja, also um es festzuhalten, emotional, kognitiv, aber auch politisch. Und was sind dann die Folgen?
Zunächst mal für mich selber kann die Nachrichtenvermeidung erstmal ganz positiv sein. Also Menschen berichten tatsächlich in Interviews, dass sie sich ruhiger, weniger niedergeschlagen, optimistischer fühlen, dass sie weniger den Eindruck haben, dass die ganze Welt und alle Menschen im Grunde schlecht sind, wenn sie diese Nachrichten eben nicht mehr konsumieren. Ne, wir haben ja gehört, Nachrichten zahlen ein auf den Negativitätsbias. Das heißt, Nachrichten nicht mehr zu sehen, kann vielleicht wirklich mein Menschenbild so ein bisschen mehr ins Positive drücken.
Ja gut, also das ist für dich persönlich positiv, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich meine, du verdrängst es ja dann. Was macht das denn mit
Ja.
dir als Person oder uns als Gesellschaft?
Ja, das ist ein guter Einwand. Einmal als Person ist Verdrängung langfristig gesehen natürlich auch nicht die beste Lösung, weil das wissen wir aus der Psychologie. Verdrängung führt erstens dazu, dass ich keinen wirklich konstruktiven Umgang mit einem Problem finde und es mich dann eventuell später doch nochmal wieder einholt, vielleicht sogar umso heftiger. Ein zweiter Punkt, den du ja auch schon jetzt angeschnitten hast, was macht das mit der Gesellschaft? Denn tatsächlich ist das ja ein Problem, wenn wir sehr viele Menschen haben, die sich nicht mehr mit schwierigen, problematischen, dringenden Themen unserer Zeit beschäftigen wollen oder können und da einfach auch nicht ne, auf einem guten Informationsstand sind. Ich glaube, das kann man so klar sagen. Demokratie braucht ja auch informierte Bürgerinnen. Ne? Also spätestens, wenn du zur Wahl gehst, sollte deine Entscheidung ja darauf beruhen, möglichst klares Bild von der Welt und den Problemen und den erforderlichen Maßnahmen zu haben.
Idealerweise.
Studien zeigen tatsächlich genau das. Nachrichtenvermeidung führt zu eher uninformierten politischen Entscheidungen. Menschen, die Nachrichten nicht konsumieren, sind anfälliger gegenüber Desinformation und Populismus. Und das ist ein Problem.
Okay, jetzt haben wir ja zwei Phänomene gesehen, Doomscrolling und Nachrichtenvermeidung und viel über das Individuum geredet. Macht ja auch Sinn. Wir sind ja ein Psychologie-Podcast und natürlich auch eine tolle gesellschaftliche Ebene gegeben, was mich ja freut als Soziologin. Aber ich sehe irgendwie auch ja einen dritten Faktor, der mit reinspielt, und das sind die Medien.
Ja, genau, denn Doomscrolling und Nachrichtenvermeidung, wir hatten es vorhin schon kurz, haben ja auch damit zu tun, wie Nachrichten aufbereitet werden. Und damit wir auch diese Perspektive abdecken, haben wir beide uns ein wenig in der Medien- und Nachrichtenlandschaft umgeschaut und sind dabei auf das Nachrichtenmagazin Perspective Daily gestoßen. Die verfolgen einen ganz interessanten journalistischen Ansatz. Ich durfte mich mit Desiree unterhalten. Desiree ist Redakteurin von PD und dort zuständig unter anderem für die Themen Konsum und Mobilität.
Ja, spannend. Ich freue mich, das zu hören.
Hi Desiree. Ja, die Art, wie Nachrichten heute oftmals aufbereitet werden, hat ja individuell und auch gesellschaftlich einen gewissen Einfluss. Mich würde interessieren, wie macht ihr bei Perspective Daily Journalismus und wie tragt ihr dem Rechnung, dass ihr eine Rolle dabei spielt, wie Menschen auf eure Nachrichten reagieren?
Also ich beantworte zuerst die erste Teilfrage: Wie machen wir Journalismus? Wir sind ein Hintergrundmagazin, uns gibt es nur online und wir liefern einen Artikel pro Tag. Das heißt, wir machen langsamen Journalismus. Die Idee von unserem Magazin ist es, Mitgliedern, so nennen wir unsere LeserInnen, weil wir uns nur über LeserInnen, wir sind werbefrei, finanzieren, Verständnis und Zusammenhänge zu liefern, anstelle nur Informationen, wie es zum Beispiel die Tagesnachrichten tun. Das Ganze probieren wir möglichst lösungsorientiert zu machen, wissenschaftsbasiert. Wir versuchen, verständlich zu schreiben und machen unsere Quellen transparent. Also, wenn du über einen Artikel hoverst, kannst du so kleine Links-Icons oder Bücher-Icons sehen und kannst dann auf unsere Studien zum Beispiel, die wir verwenden, klicken und selbst nachlesen. Der Hintergrund dafür ist, dass wir vor allem lösungsorientiert arbeiten, weil viele Medien ja das eben nicht tun, wie du gesagt hast. Wir kommen oft in so eine Nachrichten- und auch politische Verdrossenheit. Und liegt meiner Meinung nach daran, dass halt viele Medien oder traditionelle Medien sich auf negative Schlagzeilen fokussieren. Ist das grundlegende Prinzip: Bad News sells. Also negative Schlagzeilen bringen einfach Klicks und lassen sich auch besser verkaufen. Der Mensch, das kannst du mir wahrscheinlich besser erklären, hat ja so einen Hang dazu, Negatives interessanter zu finden. Aber all diese negativen Dinge, wenn wir sie konsumieren, verzerren unser Weltbild und lassen uns automatisch auch negativer denken und die Welt generell negativer wahrnehmen und lassen mich persönlich, auch bevor ich bei PD gearbeitet habe, immer sehr hilflos und demotiviert zurück. Und genau dagegen versucht PD eben anzukämpfen, ist jetzt eine kämpferische Vokabel, aber einfach dieses Weltbild dem etwas entgegenzusetzen und das Ganze gerader, realistischer zu rücken. Ich empfehle super gerne Gapminder, kennst du das?
Nee, kenne ich nicht. Gapminder.
Genau, Gapminder.org. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die einen Test gemacht hat, der basiert auf den SDGs, Sustainable Development Goals. Und wenn man den Test macht, der ist auch repräsentativ weltweit auf Englisch, zeigt, dass die Mehrheit der Menschen, auch die Mehrheit der Deutschen, den Zustand der Welt schlechter einschätzt, als er ist, in vielerlei Hinsichten. Also wenn man wird nach der globalen Alphabetisierungsrate gefragt und muss dann schätzen, wie sie sich entwickelt hat, nach weltweiter Kindersterblichkeit, Armut und ähnliche Themen. Und es zeigt definitiv einen Trend, dass wir die Welt negativer wahrnehmen, als sie ist.
Und was würdest du sagen, ist die Konsequenz eines solch ja negativ verzerrten Weltbildes?
Man ist demotiviert, ist hilflos und fühlt sich und hat oft diese
Verdrossenheit in sich und denkt so, okay, alles ist scheiße, was soll ich denn überhaupt noch ausrichten? Ich lebe mein Leben so vor mich hin. Wenn man immer wieder pausenlos einfach nur auswegslose Situationen in den Medien gezeigt bekommt, sie liest, sie hört, sie schaut, verliert man die Antriebskraft und ja, verfällt in so einen Zustand der Hilflosigkeit, wird ja auch gelernte Hilflosigkeit genannt. Und das stoppt natürlich, also bremst Wandel aus in allen möglichen Sachen. Gucken wir jetzt auf die Klimakrise, gucken wir auf Gleichberechtigung, auf Verteilung von Ressourcen in der Gesellschaft, alle möglichen Themen. Mhm. Und wir bei PD versuchen dem entgegenzusteuern, indem wir uns halt mit den gleichen Themen, die auch Tagesthemen aktuell behandelt werden, auseinandersetzen, nur nicht immer brandaktuell, dadurch, dass wir ein Magazin sind mit ein bisschen Abstand und Slow Journalism. Und wir wollen probieren, über diese Probleme hinwegzuschauen. Also zu sagen, das ist Problem, aber das sind neue Perspektiven oder mögliche Lösungen, um die Probleme anzugehen, sie also ganzheitlicher zu beleuchten und nicht nur bei der Problembeschreibung aufzuhören. Und das ist im Grunde auch konstruktiver Journalismus.
Da nennst du jetzt schon das Stichwort, auf das man ganz schnell stößt, wenn man sich über Perspective Daily erkundigt. Also um nochmal zusammenzufassen, was ich von dir jetzt bisher verstanden habe, konstruktiver Journalismus als so ein Konzept, dem ihr folgt, ist lösungsorientiert, zeigt also verschiedene Perspektiven auf und geht weiter, nachdem das Problem quasi benannt ist, um zu zeigen, das können wir tun. Hier gibt es schon Ansätze, hier kann man wirksam sein.
Mhm. Du hast es vorhin schon angedeutet, Desiree. Aber welche Wirkung versprecht ihr euch von konstruktivem Journalismus? Wie wirkt er auf Lesende?
Studien zeigen ja, dass Texte oder generell Medien, die verschiedene Lösungen diskutieren, mehr Interesse erwecken können bei den LeserInnen und auch positive Emotionen erzeugen. Die wiederum generieren eine erhöhte Handlungsbereitschaft. Und das ist eigentlich genau die Idee hinter konstruktivem Journalismus auch und das, was wir probieren zu erreichen.
Habt ihr tatsächlich mal Untersuchungen durchgeführt zum Impact von eurem Journalismus bei PD auf eure LeserInnen?
Welchen Impact oder welche Auswirkungen konstruktiver Journalismus genau hat, dazu gibt es, glaube ich, noch gar keine quantitative Studie. Kann ich jetzt auch bei PD gar nicht quantitativ aussagen. Wir haben nicht das Geld dazu, leider so eine große Studie anzulegen oder zu finanzieren. Wäre definitiv mal spannend, würde mich interessieren. Aber qualitativ können wir Rückmeldung geben. Wir kriegen ganz oft sowohl in persönlichen Plattkritiken, die Mitglieder uns wöchentlich geben, oder auch per E-Mail oder auch wenn man mal im Gespräch kommt, im Aufzug oder im Supermarkt und einen wiedererkennt. Also kriegen wir überwiegend positives Feedback. Dass Leute den konstruktiven Journalismus, so wie wir ihn machen, also hintergründig, als schönes Zusatzangebot wertschätzen zu ihrem täglichen Nachrichtenkonsum, indem einfach die ganzen Puzzleteile, die sie so tagtäglich in den Medien aufnehmen, also Tagesschau, soziale Medien, nochmal in größeren Kontext eingeordnet werden und sie Hintergründe dafür bekommen. Mhm. Und wir kriegen ganz oft die Rückmeldung, dass die Leute sich einfach dadurch wirklich besser fühlen und ja, ermutigt fühlen, inspiriert fühlen, wieder Dinge zu tun.
Wenn ich das so hörte, denke ich, brauchen wir vielleicht mehr konstruktiven Journalismus? Desiree, siehst du eine Entwicklung in diese Richtung?
Es gibt ja jetzt immer mehr Medien, die konstruktiven Journalismus machen. Also PD hat ihn 2016 vielleicht nach Deutschland gebracht, ist ja kein neues Konzept, hat PD auch nicht erfunden. Aber jetzt gibt es alle möglichen Medien und auch etablierte Medien, die sich an konstruktiven Journalismus probieren. Es gibt aber auch immer mehr Organisationen inzwischen, wie das Bonn-Institut oder auch das Klimanetzwerk Deutschland, in dem ich in der AG kritisch-konstruktiver Journalismus mit aktiv bin. Also immer mehr Institutionen, Organisationen, Menschen, die versuchen, konstruktiven Journalismus, alle, die daran interessiert sind und JournalistInnen, die es praktizieren, miteinander zu vernetzen, sodass wir auch miteinander kooperieren. Gerade wenn man Kapazitäten bündelt, lassen sich vielleicht größere und investigativere Recherchen miteinander angehen.
Okay, das sind ja schon mal wirklich spannende und interessante Entwicklungen, dass das Konzept auch tatsächlich ja, Erfolge feiert und sich ausbreitet. Jetzt kann ich mir aber trotzdem vorstellen und auch ich selbst habe da so ein paar Punkte im Kopf, wo die Grenzen von konstruktivem Journalismus liegen oder was man vielleicht auch kritisch sehen könnte. Also das, was mir da manchmal einfach so in den Kopf kommt, man guckt sich das Weltgeschehen an und man hat das Gefühl,
ja, Kriege, ökologische Katastrophen, wirklich ganz schreckliche Ungleichheit und schreckliche Einzelereignisse. Wie geht das zusammen, dem konstruktiven und lösungsorientierten, auch aufs positiv blickenden Journalismus treu zu bleiben und trotzdem halt diesem Leid und dieser Schrecklichkeit gerecht zu werden?
Konstruktiver Journalismus kann nicht die Welt retten, aber darum geht es ja auch nicht. Uns geht es vielmehr darum, die Möglichkeit einer sicheren und lebenswerten Zukunft überhaupt aufzuzeigen. Durch die kritische und konstruktive Berichterstattung, denke ich, können wir unseren Beitrag dazu leisten. Und natürlich ist es auch total schwer, mit schwerwiegenden Themen umzugehen. Ich finde mich auch in Redaktionskonferenzen manchmal wieder und verwerfe dann doch ein Thema, das ich eigentlich pitchen wollte, weil ich keinen konstruktiven Dreh dazu finde oder keine Lösung. Aber da muss ich mich auch immer wieder dran erinnern, es ist nicht die Aufgabe von konstruktivem Journalismus, Lösungen zu finden, auszubuddeln und dann zu zeigen. Es gibt Themen, wo es einfach keine gibt und dann können wir sie auch nicht an den Haaren herbeiziehen. Es geht vielmehr darum, also verschiedene Dinge sind konstruktiv. Da, wo es keine Lösung gibt, kann es auch wirklich schon helfen, ein gerade aktuell debattiertes, gesellschaftlich debattiertes Thema in größeren Kontext einzuordnen. Also die ganzen Nachrichtenschnipsel, die man Tag für Tag konsumiert, in so gesehen in Bigger Picture zu setzen, sodass die Leute das Thema besser verstehen oder wo es herkommt oder wieso Menschen so handeln, wie sie handeln. Oder einfach auch mal Stimmen zu Wort kommen zu lassen, die sonst nicht so gehört werden, aber sie zu hören, die gesamtgesellschaftliche Debatte weiterbringt. Und das sind so Ansatzpunkte, die manchmal ein bisschen unter den Tisch fallen, wenn man über konstruktiven Journalismus redet, weil man ihn gleich mit Lösungsjournalismus gleichsetzt oder manche sprechen auch von weichgespülten Journalismus. Muss man sich aber dann einfach oder ich mir auch selbst vor Augen führen, dass dem nicht so ist. Und auf die Kritik, die manche Medien konstruktiven Journalismus vorwerfen, um ihn so ein bisschen zu diskreditieren, wollte ich noch kurz zu sprechen kommen, weil es ist definitiv kein Wohlfühljournalismus. Also klar, es gibt Medien, die nur gute Nachrichten bringen und übers Bein brechend versuchen, eine gute Entwicklung darzustellen, was Positives aus etwas herauszuziehen. Das ist aber eher eine Nische des konstruktiven Journalismus, die ich auch völlig berechtigt finde. Manchmal will man sich halt nur gute Sachen anschauen oder ein bisschen mit süßen, flauschigen Katzenvideos aufheitern. Um sich abzuheben, sprechen viele deswegen auch eher vom kritisch-konstruktiven Journalismus, der letzten Endes einfach nur, wie ich schon gesagt habe, guter Journalismus ist, also Qualitätsjournalismus, der aber den normalen W-Fragen noch eine Frage hinten dran hängt, und zwar diese: Wie geht es weiter?
Okay, also ganz wichtig, konstruktiv ist nicht gleich positiv und ist nicht gleich ein rosarotes Bild von der Welt, so wie sie definitiv nicht ist. Ja, dann wäre meine letzte Frage an dich. Was möchtest du unseren HörerInnen mitgeben, die sich vielleicht selbst manchmal dabei ertappen, wie sie doomscrollen von einer schlimmen Nachricht zur nächsten oder das Nachrichtenschauen und Lesen und Konsumieren vielleicht einfach komplett vermeiden? Hast du Tipps für sie?
Natürlich lest Perspective Daily, aber jetzt, okay, Schluss mit der Eigenwerbung. Es gibt eine Sache, die ich gerne immer mitgebe, und das ist, den eigenen Medienkonsum einmal bewusst zu hinterfragen. Das habe ich auch getan, und das Ganze nennt man Medienhygiene, und das hat mir wirklich gut getan. Also ich habe bewusst geschaut, was ich im Fernsehen schaue, was ich auf Instagram oder X oder Mastodon, also welche sozialen Medien ich konsumiere, welchen Menschen ich folge, welcher Content dort reingespült wird, welche Magazine ich abonniert habe oder Zeitschriften, Zeitungen, einfach wirklich jede Art von Medienkonsum, was ich höre, und welchen Mehrwert es mir bietet. Also welche Infos ich davon kriege, wie ich mich danach fühle. Fühle ich mich down und depressed, aber habe dafür das Tagesgeschehen mitgekriegt. Also habe vielleicht den Mehrwert, dass ich mich zumindest informiert und aktuell fühle. Oder lässt es mich, gibt es mir keinen Mehrwert? Und dann habe ich einmal radikal aussortiert. Einfach geschaut, was ich selbst in meinem Leben brauche und was auch meinen Gefühlszustand und mich selbst weiterbringt. Ich denke, das einfach mal zu tun und da durchzugehen, kann vielen Menschen helfen.
Ja, super. Vielen Dank für diese Impulse. Und damit bedanke ich mich bei dir ganz herzlich für dieses super interessante Gespräch, Desiree.
Ja, danke dir für die Einladung.
Boah, das war ja echt richtig das spannende Interview. Ich fand es total interessant, mal die Perspektive auch von Leuten zu hören, die Medien kreieren. Und gerade auch die Impulse von Desiree, da kann ich mir schon so meinen anderen ein oder anderen Tipp rausziehen.
Ja, absolut. Ich fand das auch sehr schön, dass wir am Ende, nachdem wir ja viel so über die Rolle der Medien, die Art der Berichterstattung gesprochen haben, dass wir danach tatsächlich auch nochmal auf diese individuelle Ebene gekommen sind. Was kann ich jetzt als Einzelne tatsächlich machen? Und das möchten wir jetzt ganz gerne noch um ein paar Impulse ergänzen. Desiree hat ja davon gesprochen, das eigene Medienverhalten, das Mediennutzungsverhalten kritisch zu reflektieren und auch zu gucken, was kann man aussortieren. Und dazu passt ganz gut das Stichwort Medienhygiene allgemein. Also sich wirklich zu fragen, muss ich Nachrichten wirklich ständig und immer und überall komplett unkontrolliert auf mich einströmen lassen? Oder macht es vielleicht Sinn, mir dafür feste Zeiten und Limits zu setzen? Also eben nicht abends kurz vorm Einschlafen nochmal Handy auf. Mir persönlich hilft zum Beispiel, Podcasts zu hören, kurze Nachrichten-Podcast, weil die einfach ein klares Ende haben, im Gegensatz zu diesen Nachrichten, mit dem, die mir ein Infinity-Scrolling ermöglichen. Die sind nach 10 Minuten vielleicht einfach vorbei. Ich höre es neben Frühstücken und bin informiert, ohne aber mich total reinsaugen zu lassen.
Voll. Und bei mir gibt es jetzt auch ein persönliches Handyverbot im Bett. Also, dass es frühs nicht direkt mit anfängt und abends nicht direkt mit aufhört. Genau, finde ich richtig guten Punkt. Ja, und sich auch vielleicht so persönliche Erinnerungen einstellen. Also bei mir auf Instagram ist es quasi automatisch gewesen. Nach 10 Minuten erinnert es mich, ja, willst du eigentlich noch draufbleiben? Und nach einer halben Stunde am ganzen Tag kriege ich nochmal eine Erinnerung. Achtung, du hast jetzt dein Limit eigentlich schon erreicht. Also da gibt es schon so Hacks, die man noch persönlich anwenden kann. Ja,
ja, super. Was ich merke, Madita, mir persönlich hilft das auch, mit schlechten Nachrichten umzugehen, wenn ich die mit einer bestimmten Zielsetzung verbinden kann? Also jetzt zum Beispiel hier, wir machen unseren Podcast. Wenn ich mir bestimmte Nachrichten, Studien, Informationen zum Thema Klimakrise durchlese, mit dem ganz speziellen Fokus, dass das in eine Folge mal einfließen soll, dann merke ich, dass mir das weniger ausmacht. Also ich habe da irgendwie ein viel positiveres, oder positives vielleicht zu viel gesagt, aber auf jeden Fall ein agentisches Gefühl und kann mich gleichzeitig auch ein bisschen mehr emotional distanzieren von diesen Informationen, die ich einfach aus einem ganz bestimmten Grund für eine bestimmte Funktion heraus konsumierte. Also ne, vielleicht findet ihr da für euch auch irgendwie sowas in der Art, dass ihr sagt, ich mache das jetzt, dass ich mir die Nachrichten anschaue und kann damit irgendwie arbeiten, kann das verarbeiten, kann was damit tun.
Ja, voll gut. Ein anderer Aspekt, was Studien auch tatsächlich gezeigt haben, was ich richtig überraschend fand in meiner Recherche, ist Kindness-Scrolling. Also kurz übersetzt heißt es, dass man quasi scrollt für nette Dinge. Und tatsächlich bewiesen ist, dass es den negativen Effekt reduzieren kann im Vergleich zu einer Gruppe, die keinen Medienkonsum hat. Also hier geht es da nicht unbedingt um süße Hundevideos, sondern konkret nette Dinge, die Menschen passieren und die sie füreinander gemacht haben. Also in der Studie zum Beispiel, es waren eben, wie vorhin erwähnt, viele Covid-Studien. Da ging es darum, dass eine Tochter mal Erfrischungswagen zum Papa bringt nach einem super langen Meeting oder dass eine 99-jährige Oma nach Covid noch ihren Geburtstag feiern konnte. Also schon zielgesetzte, gute Dinge, die passieren.
Das finde ich total gut, um auch so ein bisschen diesem Negativitätsbias entgegenzuwirken, ne? Diesem Eindruck, alles und alle Menschen sind eigentlich nur schlecht. Natürlich steht jetzt vielleicht so ein Einzelereignis, so ein schönes, nicht in der Relation zu der Klimakrise, aber es kann trotzdem so ein bisschen unser Menschenbild gerade rücken und uns dadurch auch eher wieder dieses Gefühl geben, dass es sich lohnen kann, sich zu informieren und sich aktiv zu engagieren.
Ja, voll.
Was mir auf jeden Fall auch noch einfällt, ist das Thema, achtet auf die Nachrichten und die Medien, die ihr konsumiert. Na, also wir hatten jetzt das Beispiel des konstruktiven Journalismus, aber ganz generell ist, denke ich, wichtig, auf Qualität zu achten bei dem, was ihr lest und worauf ihr euren Informations- und Kenntnisstand aufbaut. Hinterfragt die Quellen kritisch, guckt, dass es seriöse Medien sind. Und ja, schön ist natürlich, wenn ihr ein Format findet, das vielleicht sogar den Ansatz des konstruktiven Journalismus umsetzt.
Aber ich finde auch, es ist okay zu sagen, bei manchen Themen, das kann ich mir einfach nicht, also darüber kann ich nicht so viel lesen. Das ist meine persönliche Grenze, ob es jetzt Krieg ist oder ja, irgendwas, was einem wirklich nahe geht, wo man sagt, okay, das, ich vermeide jetzt nicht komplett, aber bei manchen Themen muss ich mich einfach ein bisschen rausnehmen.
Genau, absolut. Und na, da können wir in unserem Podcast natürlich auch nie für euch sprechen, weil da macht jeder seine individuellen Erfahrungen und hat so seine Trigger- und Schmerzpunkte. Und da muss einfach jeder und jeder für sich selbst entscheiden, was eine gute Balance ist zwischen ich bleibe informiert und ich achte auf mich selber.
Und ich glaube, mein finaler Punkt ist, mir hat es total geholfen, auch selber aktiv zu werden. Ich habe mich echt eine Weile in einem richtigen Loch gefühlt und gerade so mit der Klimakrise stark das Gefühl gehabt, ich kann nichts dabei ausrichten. Und dann bei dem Psychologist for Future aktiv zu werden, hilft mir total. Also gerade an manchen Tagen, wo ich mich auch wieder eingesogen fühle, wenn dann irgendwie ein Meeting geplant ist, danach kann ich richtig positiv rausgehen und mir denken, okay, irgendwas habe ich jetzt schon geleistet und ich habe Menschen um mich herum, die meine Gefühlslage verstehen. Mhm. Und ich meine, das kann ja total verschiedene Richtungen nehmen und viele verschiedene Organisationen nehmen. Und man hat echt so viele coole Projekte, wo es wert ist, mal vielleicht seine Energie auch ein bisschen da reinzustecken und man kriegt richtig viel positive Energie raus.
Total gutes Schlusswort, Madita. Ein schöner, positiver Ausblick auf das, was wir tun können. Und damit würde ich sagen, beenden wir es für heute. Ganz herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat. Empfehlt sie gerne weiter, bewertet sie in eurem Podcast-Player und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.